Es ist Freitag, der 4. Juni.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und auch heute habe ich einen wunderbaren Gast. Sie ist Mitherausgeberin der Zeitschrift Popkultur und Kritik, Podcasterin des tollen Literaturpodcastes Dear Reader und sie ist Teil des Redaktionskollektivs bei Zeit Online. Guten Morgen, Mascha Jacobs.
Hallo, freut mich sehr.
Karl Lauterbach rechnet, ich zitiere nur, er rechnet mit einer vierten Welle, allerdings ohne weiteren Lockdown. Er meint, wenn Menschen sich wieder in Innenräumen treffen würden, dann werde es mehr Infektionen geben, aber ein Lockdown werde nicht mehr notwendig. Also Karl Lauterbach, also er wird nicht mehr warnen. Cassandra Ghost Coachella, Inge, buch uns einen Tisch im Café Extrablatt, der Lauterbach hat Corona abgesagt. Das ist doch klasse, oder? Da freut man sich, da blickt man doch zuversichtlich in die zweite Jahreshälfte.
Auf jeden Fall. Ey, also richtig glauben kann ich es immer noch nicht, aber ich freue mich trotzdem jetzt mal.
Die Bild-Zeitung hatte übrigens Karl Lauterbach gestern dann auch endlich mal irgendwie in ihr digitales Studio gezerrt und da kam dann heute in der Bild, also im Papierbild, kam dann wieder der Titel aber raus, Corona-Krach mit Lauterbach. Sie haben wohl irgendwie 10 Sachen festgestellt, wo Lauterbach nicht richtig gelegen hat. Die anderen 100, wo er richtig lag, das haben sie natürlich großzügig unter den Tisch fallen lassen, aber... Naja, gut, okay. Es wird heute übrigens eine vergleichsweise Corona-arme Sendung. Nature is Healing. Stattdessen gibt es andere ärgerliche Dinge.
Die Schlagzeile des Tages.
Verfassungsschützer übermaßen klassische antisemitische Stereotype, das berichtet die Tagesschau. Der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz wirft dem CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen die Verbreitung antisemitischer Vorurteile vor. Gestützt wird seine Einschätzung auch aus der Wissenschaft. Ja, jetzt ist es soweit. Also der Präsident des Verfassungsschutzes warnt vor dem ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes und sagt, der Kerl verbreitet antisemitische Stereotype. Ja. Da horchen wir jetzt natürlich doppelt hin, weil Luisa Neubauer vor wenigen Wochen bei Anne Will ja genau das bereits gesagt hatte und unter anderem Armin Laschet, der Parteivorsitzende der CDU, da saß und sagte, nein, das stimmt nicht. Und jetzt ist sogar der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes an dem Punkt, wo er sagt, doch, doch, das macht der Maaßen.
Ja, das wird jetzt spannend in den nächsten Tagen, wie Laschet sich da wieder versucht rauszureden. Weil er hat ja auch, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, dass es zu einem Parteiausschluss käme, könnte man Maaßen nachweisen, dass er antisemitische Stereotype und Klischees verbreiten würde.
Ja.
Und ich meine, ich weiß nicht, auf welche Nachweise er noch wartet. Viele Leute haben das ja vorher schon dargelegt, dass es sich hier vor allem um rechtsextreme Codes handelt, die er benutzt.
Genau, und in dasselbe Horn stößt halt eben auch der Herr Kramer vom Thüringischen Verfassungsschutz, der sagt, es sind für ihn klassische antisemitische Stereotype. Wenn man die Summe aller Dinge zusammennimmt, auch auf den unterschiedlichen sozialen Plattformen, aber auch in eigenen Reden, also da kommt also eine Menge zusammen, halt eben an diesen rechtsextremen und antisemitischen Codes, Globalisten, die neue Weltordnung, dann sagt er, es grüßen die Protokolle der Weisen von Zion, also eine gleichnamige antisemitische Headschrift. Also im Kern geht es eigentlich darum, dass man sagt, ja, nur weil einer antisemitische Codes benutzt und auf antisemitischen Blogs Gastbeiträge verbreitet, ja, ist man ja noch lange kein Antisemit. Das ist zumindest so ein bisschen die Lesart von Laschet, der seinerseits ja eigentlich gar nicht mehr hinterherkommt, so hinter den Leuten weg zu räumen, die ja ebenfalls in der CDU sind. Also wir haben ja gerade die Werteunion angeführt von Max Otte, der Vize der Werteunion, der mal in einem rechtsextremen Verband war. Das wird ja immer schwieriger. Hat Armin Laschet auch so ein bisschen das Problem, sind diese ganzen so Werteunion und dann jetzt Maaßen, sind es wie so Coverbands, die den Sound des Originals nachspielen, aber härter und man, also wie Rammstein, die nicht wollten, dass Heino ihre Songs covert. Wie soll denn, also speaking of rechts, wie soll der arme Kerl, also Laschet jetzt auch, dieser ganzen Situation denn Herr werden? Der saß ja jetzt auch gerade bei Maischberger beispielsweise und musste sich dann halt mit alten Tweets von Otte auseinandersetzen.
Er tut dir langsam leid, ne?
Ja, er tut mir wirklich ein bisschen
Entschuldige,
leid.
Entschuldige, dass ich unterbreche.
Ja, nee, klar, du hast ja recht. Die Frage ist ja, als Laschet bei Maischberger auch auf Otte angesprochen wurde beispielsweise, ja, da stellte Armin Laschet ja die Frage, würde man jetzt, wenn man zum Beispiel alte und auch noch alte gelöschte Tweets anführen würde, würde das für einen Parteiausschluss reichen? So, in der CDU. Jetzt ist ja die große Frage, ist es so, dass Armin Laschet solche Leute wie Maaßen und Otte und ein paar andere billigend in Kauf nimmt, um auch so ein bisschen bei der CDU, sag mal, die also ich formuliere es jetzt sehr, sehr freundlich, die sehr, sehr konservativen...
Den rechten Rand.
Den rechten Rand, genau, den rechten Rand. Oder ist es nicht A, das, aber B, ist es nicht auch ein bisschen so, dass Laschet auch weiß, wenn er einen Parteiausschluss anstrebt von solchen Figuren und das klappt nicht, dass er sich dann auch eine richtig blutige Nase holt und dann so ein bisschen wie damals auch Kramp-Karrenbauer in Thüringen, wir erinnern uns an den Fall Kemmerich und Co., gleich wieder doppelt schwach dasteht. Ist das nicht auch Teil der Wahrheit?
Ja, ich glaube, beides stimmt. Und man sieht ihn ja wirklich die letzten Tage rudern. Also ich finde, man merkt es auch in seinem Ausdruck. Also ja, das wird ja langsam wirklich aggressiv. Es ist nicht mehr nur passiv-aggressiv, sondern auch aggressiv.
Ja.
Also er steht wahnsinnig unter Druck, aber auch zu Recht. Und ich fand auch bei Maischberger wirklich auffällig, dass er sich permanent rausredet. Also auch als er darauf angesprochen wurde, wie denn das wenn das Wahlergebnis der AfD am Wochenende so gut ausfallen würde, dass sie an erster Stelle stünden, mhm, ob das dann der CDU anzulasten sei, dann hat er sofort gekontert und hat gesagt, nee, das sei eher allen Parteien links der CDU anzulasten, beziehungsweise der Zivilgesellschaft, dass sie bislang nicht genug gegen Rechtsradikalismus, möchte ich das jetzt mal nennen, getan
ja
hat. Und da bin ich dann wirklich wütend geworden, ja, weil das sieht man ja seit Jahrzehnten, dass die CDU im Osten wirklich, muss man sagen, demokratiefördernde Projekte verhindert hat, beziehungsweise nie konstant gefördert hat und jetzt auch im Zuge des sogenannten Kabinettsausschusses, der nach den Anschlägen von Halle, Kassel, Hanau von der Bundesregierung ins Leben gerufen wurde, jetzt schon wieder die CDU-CSU-Fraktion die Auszahlung bestimmter Gelder für demokratiefördernde Projekte blockiert. Also das ist also langsam wirklich, sagen wir mal, sehr widerspruchsvoll.
Da gibt es zumindest eine Person, die das ja völlig anders sieht als du, Klammer auf, und ich. Und das ist Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU. Der ist aber eigentlich immer da in solchen Situationen. Der schrieb, der schlagfertige, geradlinige und sympathische Auftritt von Armin Laschet bei Maischberger hat gezeigt, er ist der richtige Kanzler, um die Herausforderungen in unserem Land anzupacken. Das ist aber dann wirklich dann schon kurz vor Nordkorea, oder? Was Sound angeht. Also eigentlich ja auch toll, dass jemand so begeisterungsfähig ist. Gut, wir werden das natürlich weiter verfolgen, wie die Wahl in Sachsen-Anhalt ausgeht. Aber da blicken wir dann mal am Montag drauf.
Oh je.
Ja, ich schließe mich an.
Blattgold.
Netanyahu ruft zu Widerstand gegen künftige Regierung auf, das berichtet t-online.de. In Israel hat sich eine neue Koalition aus 8 Parteien gebildet. Der amtierende Ministerpräsident Netanyahu will sich dagegen auflehnen und sucht nach Verbündeten. Israels scheidender Ministerpräsident Netanyahu hat auf Twitter zum Widerstand von Parlamentsabgeordneten gegen die künftige Regierung aufgerufen. Ja, das ist ja nun so, es wird jetzt eine neue Regierung geben und die hat eine knappe Mehrheit von 61 der 120 Abgeordneten. Dort sind 8 Parteien beteiligt. Das ist ja, ich habe gesagt, es gibt ja mehr Parteien in dieser neuen Koalition als Testzentren in Berlin. Das ist ja schon, also für unseren Geschmack ja sehr ungewöhnlich. Wir blicken ja in Sachsen-Anhalt auf eine Situation, in der möglicherweise, um die AfD zu verhindern, dann 4 Parteien beteiligt sind. Jetzt haben wir 8 gegen 1 Netanyahu. Ich war ja generell sehr überrascht, dass sie es überhaupt geschafft haben, den nach 12 Jahren loszuwerden. Aber ist das jetzt der Weg?
Ja, es schien jetzt wahrscheinlich der einzige Weg zu sein. 2 Dinge daran finde ich interessant. Einerseits, dass Netanyahu natürlich versuchen wird, diese Koalition noch zu kippen.
Ja.
Es geht ja auch darum, dass man jetzt so schnell wie möglich das durchs Parlament peitscht, um diese ganz, ganz kleine Mehrheit jetzt halten zu können.
Alle warten ja auch auf den großen Trick von ihm, ne? Dass er noch irgendwas aus dem Hut zieht, genau, und sagt, ah, so geht's.
Genau. Aber interessant fand ich wirklich, dass er dieses Bündnis als gefährliches linkes Bündnis gebrandmarkt hat, weil Bennett natürlich also ein Ultranationalist ist. Das ist schon lustig.
Ich musste offen gestanden auch wirklich dreimal nachlesen, dieses Zitat. Der sagte, jeder Knesset-Abgeordnete, der mit den rechten Stimmen gewählt wurde, muss sich der gefährlichen linken Regierung widersetzen. Weil ich das jetzt dachte, habe ich jetzt einen Denkfehler gemacht oder so? Denn wie du richtig sagst, du hast ja dann halt einfach die Ultrarechten, dann hast du die Islamisten dabei. Also das ist ja, ich weiß nicht, kann man das auf Deutschland übertragen, um Merkel loszuwerden, hast du dann plötzlich irgendwie Alice Weidel und Chrupalla an der Spitze und die dann aber zusammen mit Pierre Vogel von den Salafisten. Also ist das irgendwie auf Deutschland, nein, es ist nicht auf Deutschland übertragbar, aber es ist schon eine sehr seltsame Situation.
Das ist eine sehr seltsame Situation und es ist höchstwahrscheinlich auch nur Kalkül von Jair Lapid, der ja mit dem zweitstärksten Ergebnis rausgegangen ist und jetzt erstmal versucht, eine Koalition hinzubekommen, die aber, also zumindest vermuten das Beobachter, nicht lange halten wird, weil es einfach so viele ideologische Differenzen gibt, dass es dann wahrscheinlich doch wieder zu Neuwahlen kommt und er sozusagen als großer vereinender Politiker sozusagen davon profitieren kann und dann vielleicht beim nächsten Mal, und das wäre dann, glaube ich, die fünfte Wahl in 2 Jahren, vielleicht ein besseres Wahlergebnis. Ja. Also das könnte sein Kalkül sein. Aber ich weiß nicht, in der israelischen Politik kann, glaube ich, auch noch alles passieren. Also auch bis Montag.
Naja, also Netanyahu war ja eigentlich bislang immer in den letzten 12 Jahren wie Bohlen. Also egal wie beschissen der Haufen um ihn herum war, er war eigentlich immer dabei als Kopf des Ganzen. Mhm. So, und diese neue Koalition ist jetzt quasi der Ruderachter, wo man eigentlich nur darauf wartet, in welche Richtung fahren sie denn und kommen sie als Team irgendwie klar. Also ich finde es wahnsinnig spannend, aber mir fehlt da natürlich auch komplett der Einblick. Ich war einfach nur wirklich überrascht, dass Netanyahu plötzlich weg war, weil vor ein paar, ist ja noch nicht lange her, da hatte man das Gefühl, er ist innenpolitisch eigentlich so stark wie selten, weil er halt einfach von außen so bedroht war, dass ja selbst die Rechten sich an seine Seite gestellt haben, aber so schnell geht es dann halt manchmal. Ne? Also
interessant ist auch, dass er noch vor ein paar Jahren, also Netanyahu, vor Bennett als eben Ultrarechtem gewarnt hat, also das ändert sich dann halt alles, so wie man es gerade brauchen kann.
So, und weil wir Veränderungen eigentlich nicht so schätzen, kommen wir wieder zurück nach Deutschland und zu einem, der eigentlich immer er selbst geblieben ist.
Die unbequeme Meinung.
Kandidatin ahnungslos Scheuer attackiert Baerbock im Internetstreit, das berichtet NTV. Grünen-Chefin und Kanzlerkandidatin Baerbock will den Bundesbürgern das Recht auf eine ausreichend schnelle Internet- und Mobilfunkabdeckung zusichern. Verkehrsminister Scheuer reagiert ungehalten. Dieser Anspruch sei gesetzlich bereits verankert. Zitat Scheuer, Frau Baerbock läuft der Zeit hinterher und wird damit immer mehr zur Kandidatin ahnungslos. Wir haben das Recht auf schnelles Internet im April längst mit der TKG-Novelle beschlossen. Da haben die Grünen im Bundestag aber dagegen gestimmt. Jetzt muss man fairerweise sagen, wenn das im April beschlossen ist, vielleicht lädt Annalena Baerbock zu Hause gerade erst noch diese Meldung vom April hoch mit ihrem Internet. Man kommt ja manchmal auch nicht so ganz hinterher. Und Andi Scheuer, mittlerweile bewundere ich den Mann ja. Also kaum bist du so 12, 13 Mal der Entlassung entgangen, hast du auch schon direkt große Fresse. Kandidatin ahnungslos. Man muss ja wirklich sagen, mit dem Geld, was er verbraten hat, da hätte man ja komplett Südamerika mit Glasfaserkabeln versorgen können. Ja. Der Osten hätte 6G, wenn Andi Scheuer, aber bitte, also vielleicht tun wir Andi Scheuer auch Unrecht und Annalena Baerbock ist tatsächlich so ahnungslos. Ich weiß es ja nicht.
Ach, ich weiß nicht. Ja? Ahnungslosigkeit ist das Lieblingsargument, was man Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, vorwirft. Also es ist relativ erwartbar. Und das wird sie auch noch einige...
Meinst du so in Gänze?
Ja, in Gänze meine ich das so.
Ja?
Ja, das weiß ich aus meiner Erfahrung als Redakteurin von 10 nach 8, wo ja nur Frauen schreiben. Und wir waren erst bei der FAZ und dann bei der Zeit, waren das schon viele Jahre. Und das ist natürlich das Lieblingsargument gegenüber jedweder Frau. Also der kann sie noch so eine Expertin sein. Das heißt immer zuerst, sie hat keine Ahnung.
Ja, das beobachtet man natürlich bei Baerbock jetzt in der Frühphase, kam das tatsächlich natürlich sehr häufig. Mangelnde Erfahrung, was ja letzten Endes auch ein bisschen dazu gehört. Um jetzt sie aber inhaltlich noch mal ein bisschen zu stellen, sagen wir es mal so. Sie sagte ja, wenn das Krankenhaus schließt, die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr weg und die Internetverbindung ständig ausfällt, dann bröckelt das Vertrauen in den Staat. Das ist ja grundsätzlich erstmal ein Satz, wo man sagen würde, ja, da steckt viel Wahrheit drin. Was aber auch Fakt ist, ist ja, dass die Grünen ja in 5 Landesregierungen dabei sind und ihrerseits, wenn auch schon ein paar Jahre her, aber trotzdem ja auch in der Bundesregierung Zeit hatten, das Ganze mitzugestalten. Also das ist ja schon auch wieder so ein Punkt, wo man denkt, naja, ihr habt ja Gestaltungsrahmen auch in den letzten Jahren durchaus gehabt. Also wieso fällt euch jetzt erst gerade mal kurz vor der Wahl ein, dass da einiges aufzuholen ist? Ist ja fast so ein bisschen wie bei Laschet, der irgendwie auch jetzt sagt, das ist jetzt das Modernisierungsjahrzehnt und mehr oder weniger auf die Art und Weise ja fast die eigene Bundeskanzlerin unter den Bus wirft, weil die ja letzten Endes für diesen Modernisierungsstau verantwortlich ist. Also vergessen PolitikerInnen an der Stelle, dass sie selber in gewisser Hinsicht ja an den Regierungen und an den Versäumnissen beteiligt waren? Oder habe ich da irgendwo was übersehen?
Ja, also wir befinden uns gerade im Wahlkampf. Also man hat wirklich den Eindruck, man muss jede Aussage, die getroffen wird, wirklich, also wir brauchen einfach Fact-Checking die ganze Zeit.
Ja.
Das ist wirklich zum Verrücktwerden. Es wird alles verdreht und es wird, man muss auch ganz genau, auch bei diesem Punkt, das werden dann die Zeitungen ja auch heute übernehmen, das nochmal ganz genau anschauen, wer wann was gemacht hat.
Genau, und wo wir gerade bei der Verdrehung sind und auch bei einer gewissen Form der Wirklichkeitsverdrängung, dann darf natürlich auch die SPD nicht fehlen, denn Olaf Scholz wiederum hat auch eine Aussage von Baerbock genommen, nämlich die Erhöhung des Benzinpreises, und er lehnt die Erhöhung des Benzinpreises ab, wenn er sagt, wer jetzt einfach immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, schwieriges Wort übrigens, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind. So, das ist ja auch alles gut und schön, aber Scholz hat ja nun jetzt auch da wieder als Teil der Bundesregierung ja gerade eben erst das Klimapaket mit abgesegnet und war ja auch total stolz. Er war ja so happy, als das Verfassungsgericht gesagt hat, nein, nein, ihr müsst da mehr tun. Da war er ja richtig glücklich darüber, dass man zu mehr Tätigkeit verdonnert wurde, um jetzt zu sagen, ja, aber ihr dürft ja nicht am Benzinpreis drehen, wo du sagst, ja, aber wie möchtest du denn sonst künftig in irgendeiner Art und Weise den CO2-Ausstoß verringern? Das ist doch Teil des Ganzen.
Ja, absolut. Also diese Diskussion ist wirklich himmelschreiend. Also natürlich, die Bundesregierung hat die Erhöhung der Abgabe auf CO2 entschieden.
Ja.
Also die braucht jetzt gar nicht so tun, als wäre das eine grüne Idee. Ganz im Gegenteil, sie haben das gerade entschieden. Und natürlich ist da der Benzinpreis mit drin. Und dass das unbequem in einem Autoland ist, das auch offensiv zu vertreten, ja.
Ja, ja.
Es ist so.
Ist Olaf Scholz Kandidat ahnungslos am Ende? Ist er es womöglich?
Ich schätze, wir haben mehrere Kandidatinnen.
Ja, das ist wahr. Dieser Benzinpreis, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, weil da kann man sich natürlich auch ewig dran festbeißen, der ist natürlich tatsächlich auch für alle sehr unattraktiv und für manche besonders, die halt nicht so viel Geld haben. Es soll ja dieses sogenannte Energiegeld, soll ja eine Rolle spielen. Ja. Also, dass die höheren CO2-Preise für Menschen mit geringem Einkommen durch Ausgleichszahlung abgemildert werden. Wie das in der Praxis aussieht, das wird man natürlich sehen, ob es funktioniert oder nicht. Aber jetzt kommen wir ja langsam, biegen wir in diese Phase des Wahlkampfes ein, in der eine gewisse Form der Konkretisierung im Zweifel dann halt eben auch Prozente kostet. Weil für Klimaschutz waren sie bislang eigentlich alle. Und jetzt merken sie plötzlich, wie das dann in der Effizienz dann tatsächlich aussehen könnte.
Genau. Und zum Beispiel die CDU hat noch keinen Vorschlag gemacht, wie man das sozialverträglich umsetzen könnte. Also da wird jetzt nur sozusagen scharf geschossen, aber Vorschläge gibt es nicht. Und es gibt natürlich seit Jahrzehnten bestimmte Akteure, die durchrechnen, wie der Klimawandel auch sozialverträglich gestaltet werden kann, weil das natürlich das größte offensichtliche Problem ist.
Ja.
Also das heißt, jetzt zu sagen, das sei sozusagen, also eine gerechte Klimapolitik sei eine Frage der Besserverdienenden, das ist einfach falsch.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Grauenhaft, wenn ich das höre. Heidenreich, Gendern, verhunzt Sprache, das schreibt NTV. Die renommierte Literaturkritikerin Elke Heidenreich spricht sich ganz deutlich gegen das Gendern aus. Das Zitat, feministische Betonung in der Sprache gehe ihr gegen den Strich. Ein Freibrief für Diskriminierung oder Beleidigung dürfe das aber nicht sein, betont die 78-Jährige. Ja, die Literaturkritikerin Elke Heidenreich, gerade für dich als Freundin der Literatur und Autorin des Buches Männer in Kamelhaarmänteln, das war das letzte Buch von ihr, die ist dir ja nun höchstwahrscheinlich nicht fremd. Jetzt ist nur die Frage, ist es eine Schwester im Geiste? Kannst du nachvollziehen, was sie da sagt, oder sagst du, da gehe ich überhaupt nicht mit?
Da gehe ich überhaupt nicht mit, aber ich weigere mich auch, mich zu empören, weil ich glaube, das ist genau das, was sozusagen gewollt ist. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte wollen wir noch über gender- oder geschlechtergerechte Sprache sprechen und wie viele Jahrzehnte wollen wir noch über die Quote sprechen? Also ich verweigere mich da. Im Moment sind vor allem Konservative und Rechte besessen von diesem Thema. Deswegen meine Devise wäre eher, das zu ignorieren und auf diese Narrative überhaupt nicht mehr einzusteigen. Und da kann Frau Heidenreich noch so wichtig in meiner Kindheit gewesen sein und eine Freundin der Literatur. Ich strafe sie mit Nichtbeachtung.
Okay, dann kommen wir zwar der Lösung heute auch nicht unbedingt näher, aber ich...
Ja, es gibt auch keine Lösung. Es gibt da verschiedene Vorschläge.
Ja.
Also es gibt einen sehr lustigen Vorschlag der Autorin Ann Cotton, die ich sehr schätze. Die hat, weil es eben so viele Jahrzehnte schon diese aberwitzigen Diskussionen gibt, ich halte es übrigens meistens mit der Verweiblichung, die, was vielleicht auch eine billige Provokation ist.
Also das generische Femininum,
genau,
meinst du?
Genau, ich nutze oft das generische Femininum. Mhm. Das ist aber auch schon ein Vorschlag von, glaube ich, 1984 von Luise Pusch, einer feministischen Linguistin. Aber um einen lustigeren Vorschlag zu machen, Ann Cotton, die, glaube ich, auch müde war, sozusagen im zweiten Jahrzehnt diese Sachen zu diskutieren, hat mal den Vorschlag gemacht, dass man alle für alle Geschlechter nötigen Buchstaben in gefälliger Reihenfolge am Wortende frei kombinieren könnte. Okay. Also das ist dann liebe Leserinni, ja, oder Greisemni oder Teilnehremni. Also es sind auch nahezu unaussprechbare Worte. Aber das war ihr Vorschlag, um vielleicht auch das, den ganzen Ernst aus der Debatte ein bisschen rauszunehmen.
Und wer von uns beiden geht jetzt mit diesem Vorschlag zu Friedrich Merz?
Wer ich hätte großes Vergnügen daran, ja. Ich mach das.
Um meinen Senf da kurz dazuzugeben, wenngleich ich mit der Literatur nicht ansatzweise so vertraut bin wie du, ich finde das generische Feminin, also dieses, was wir da haben jetzt gerade, das Sternchen, vor allem das Sternchen, erregt ja die Gemüter. Das ist ja nun auch wirklich eher eine politische Entscheidung, denn eine ästhetische. Es soll, glaube ich, in Wirklichkeit auch wirklich zum Stolpern dienen, dass man halt einfach sich, glaube ich, häufig über die Situation der Frau auch in der Sprache und der Gesellschaft einfach Gedanken macht. Ja. Deswegen fließt es nicht. Es ist ja kein, also ästhetisch ist das Sternchen ja nun wirklich nicht. Während das generische Femininum lässt die Sprache ja trotzdem fließen. Also würde man mich vor die Wahl stellen, wobei ich habe ja die Wahl, das ist ja auch schon Quatsch. Ist ja bis heute nicht so, genau, dass es irgendwie gesetzlich, das ist ja nicht gesetzlich vorgeschrieben, was man benutzt.
Genau, das ist ja das Ding. Wir haben die Wahl und ich meine, wir sind in einem Aushandlungsprozess und allein, dass wir, also dass dieses Stolpern über das Sternchen bewirkt hat, dass so viele Leute darüber nachdenken und viel mehr darüber nachdenken, ob sie das jetzt richtig finden oder nicht, führt auf jeden Fall schon mal dazu, zu diesem Stolpern, was ja beabsichtigt war. Also zumindest das ist passiert.
Das hat mich überrascht.
Ja, stolpern sollte man hier auf keinen Fall. Olympische Spiele in Tokio. Freiwillige Helfer springen ab, das berichtet die Tagesschau. Für die Olympischen Spiele im Juli werden offenbar weniger Helferinnen und Helfer zur Verfügung stehen als geplant. Mehr als 10% sind nach japanischen Medienberichten abgesprungen. Ja, es sind insgesamt ungefähr 80.000 Freiwillige, 10% sind weg. So, das kann ich auch rechnen, sind also 8.000 Menschen etwa. So viel Mathematik traue ich mir noch zu. Und wir blicken ja auf die Olympischen Spiele, die sind Ende Juli. Ich glaube, am 23. geht's los, die Sommerspiele. Und es ist halt so, dass während die meisten Athleten und Athletinnen geimpft sein werden und getestet sind, ist das halt für die Freiwilligen überhaupt nicht der Fall. Da sind geplant lediglich 2 Schutzmasken und Desinfektionsmittel. Und deshalb sagen viele Freiwillige, nee, Freunde, lass mal gut sein. Ja. Denn es ist ja so, dass gerade Japan immer noch ordentlich zu kämpfen hat mit der Pandemie. Da gehen die Zahlen zwar auch jetzt leicht runter, die Inzidenzen, aber die sind in einer insgesamt nicht besonders komfortablen Situation. Und deshalb gibt es ja auch viele Menschen, die ihrerseits sagen, um Gottes Willen, Leute, verschiebt die Spiele nochmal. Die werden ja panisch, wenn sie daran denken, wer da alles demnächst kommt. Die Frage ist halt nur, da stehen sich ja 2 Dinge gegenüber. Eine aufgrund der Inzidenzlage ja durchaus nachvollziehbare, angeregte Verschiebung und dann aber auch der Umstand, dass man sich, glaube ich, nochmal klar machen muss, was das für Athleten bedeutet, wenn Olympia jetzt nochmal um ein Jahr verschoben wird. Ja. Ich weiß nicht, hast du ein Herz für Athleten?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist wirklich auch fast das einzige, die einzige Zeit, wo ich mir einen großen Flachbildschirmfernseher herbei wünsche.
Den du nicht hast?
Den ich nicht habe, aber dann werde ich mich irgendwo einquartieren. Also doch, ich schaue mir das sehr, sehr gerne an. Aber ich verstehe natürlich die Vorbehalte der japanischen Bevölkerung, die das glaube ich, nicht so gut finden.
Nee, genau. Also es ist ja auch irre, ne? Du hast dann halt einfach Pandemiebedingungen und dann schottet man sich ab. Und jetzt, wo dann plötzlich Olympia beginnt, sagt man so, kommt mal schön alle her. Das ist ja klar, dass das natürlich völlig dem widerstrebt, was man bislang so als Bevölkerung und als Staatsräson gelebt hat. Nur, wie gesagt, für Athleten ist ein Jahr ja im Grunde genommen wie 10 Berufsjahre. Ja. Wenn du da sagst, ja, wir verschieben noch mal munter ein Jahr, bedeutet das halt für andere, dass sie wie so eine überreife Frucht einfach dann schon... Es ist dann vorbei. Ja, ja. Es ist vorbei. Und das kann ich verstehen. Also ich meine, für das IOC in Gestalt von Thomas Bach habe ich jetzt alles andere als ein Herz. Die sind ja in etwa auf einer Stufe mit Gianni Infantino und der FIFA. Aber für die Athleten selbst kann ich es nachvollziehen, wie albtraumhaft die Vorstellung ist, das einfach nochmal um ein Jahr zu skippen. Weil das bedeutet im Zweifel für manche das unerfüllte Karriereende. Und halt auch jede Menge Sponsorengelder, denn Leichtathleten verdienen ja in der Regel jetzt auch nicht allzu viel. Und das ist dann halt einfach auch mit die Existenzgrundlage, die da flöten geht. Also sind alles so Dinge. Ich meine, es ist ja vielleicht auch mal ganz schön, im Sommer mal auf einen Medaillenspiegel zu gucken, anstatt auf eine Inzidenztabelle und den Ländervergleich, woran wir uns ja auch so ein bisschen gewöhnt haben. Übrigens, weil wir gerade über Japanerinnen sprachen, es gibt ja noch die Sportlerin Naomi Osaka, die gerade eben die French Open ja nicht abgesagt hat, sie hat sich zurückgezogen und viele Sportler sprechen ihr jetzt Mut zu, beziehungsweise unterstützen sie unter anderem Novak Djokovic, der berühmte Tennisspieler, viele andere zollen ihr Respekt. Hast du diesen Fall verfolgt?
Ja, habe ich. Ich fand das ganz interessant, also weil zunächst hatte sie ja nur angekündigt, dass sie die Pressekonferenzen nach dem Spiel nicht mehr machen würde. Mhm. Und dann brach ein großer Shitstorm los, dass sie als bestbezahlteste Sportlerin überhaupt oder Tennisspielerin überhaupt ihre Pflicht zu erfüllen habe. Und dann hat man ihr eine hohe Strafe angedroht, die ihr natürlich aber auch ja eigentlich egal sein kann.
20.000 oder
ja,
so.
Ja, 15.000 ne? Dollar. Und daraufhin hat sie das Turnier beendet und gesagt, dass sie unter Depressionen leidet, eigentlich seit 2018. Und dass sie sich sozusagen, wie soll man sagen, dass sie sich dem nicht weiter beugen will und versuchen wird, nach einer gewissen Zeit auch Veränderungen im Sport mit diesem Thema herbeizuführen und dafür eine andere Aufmerksamkeit zu schaffen.
Was ja grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut und richtig ist. Wir alle haben das ja relativ selten, wir Menschen, die wir den Sport verfolgen und zuschauen. Ich kenne das ja vor allen Dingen gerade ich als Fußballfan, sehe das ja auch immer wieder. Und auch dort gab es ja viele Fälle, wo Sportler oder Fußballer unter dem Druck zu zerbrechen drohten. Der Fall Mario Götze ist zum Beispiel so ein Fall, wo man lange Jahre das Gefühl hatte, dass er diesem Druck nicht mehr gewachsen ist. Per Mertesacker hatte vor ein paar Jahren mal gesagt, dass er eigentlich kein Spiel genießen konnte, sich teilweise vor Aufregung übergeben musste. Und es gibt auch viele Fußballer, wie zum Beispiel André Schürrle, Marcel Janssen, die ihre Karriere vergleichsweise früh abgebrochen haben, weil sie gesagt haben, es hat ihnen einfach keine Freude mehr bereitet. Und jemand wie Sebastian Deisler, man wird sich erinnern, hat auch, ich glaube, mit schon 27 oder so aufgehört, Fußball zu spielen. Das heißt, es gibt auch die Situation natürlich dort. Und dann wird immer gerne das, was du gerade auch sagtest, immer davon gesprochen, ja, die verdienen ja auch Millionen, ja, oder das müssen sie abkönnen, oder das ist Schmerzensgeld, was natürlich kompletter Unsinn ist.
Genau.
Also einfach völlig verkennt, dass es sich dort halt um Menschen handelt. Und da kann ja auch in dem Moment kein Geld der Welt dich aus dieser Situation befreien.
Papala Paparazzi.
Bettina Wulff, endlich bestätigt sie das Liebescomeback mit Christian Wulff. Die Gala hat offensichtlich drauf gewartet. Ja, was soll man dazu sagen? Also das war wohl lange unklar und viele haben gesagt, na wann wird es denn endlich jetzt mal öffentlich bestätigt? Also es ist so, der Leberwursttempel in Großburg-Wedel ist wieder bewohnt von einer Frau. Bettina Wulff ist zurück. Sind die Wulffs das sexy On- und Off-Paar, das Deutschland verdient?
Ja. Ja.
Oder?
Ja. Mehr ist nicht drin.
Ja, also, oder? Also.
Das ist wirklich lustig. Besonders glamourös ist es nicht alles, ja. Ich fand auch wahnsinnig lustig, das kleine Detail. Es hieß dann, dass bei einem Charity-Event die Wiedervereinigung dieses Liebespaars bekannt gegeben wurde. Und zwar, dass auf diesem Charity-Event zwei Bilder von Bettina Wulff versteigert wurden. Und natürlich wollte ich sofort wissen, ob man irgendwo diese Bilder sieht. Und ja, man sieht auf einem Bild, also das eine kann man nicht wirklich erkennen, aber das zweite ist ein Garfield, der so mal nach zahlenmäßig auf eine Leinwand gebracht ist. Und eine stolze Bettina Wulff davor.
Sind das so wie die Hunde, die George W. Bush mal gemalt hat? Der hat doch noch immer irgendwie so Malteser gemalt oder so. Ist das so auf diesem Level?
Ja, das ist so auf dem Level.
Ja.
Das ist wahnsinnig toll. Schaut euch das mal an. Sucht es euch raus. Das findet man.
Gut, ah ja, gut.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
SpaceX schickt hunderte britischer Würmer zur ISS, um zu untersuchen, wie sie ihre Muskeln verlieren. Das meldet THE aktuelle News. Die Mission CRS-22, die vom Kennedy Space Center in Florida startet mikroskopisch kleine Würmer namens C. elegans zum Internationalen Raumfahrtzentrum. Sie werden dann für bis zu 6 Tage zum Studieren in einen Inkubator gelegt. Ja, es geht ja letzten Endes darum, herauszufinden, wie das ist, dass Astronauten nach nur einem halben Jahr, also irgendwo entfernt von der Erde, bis zu 40% ihrer Muskeln verlieren. Ich zitiere nur, auf molekularer Ebene sind diese Würmer sowohl strukturell als auch metabolisch dem des Menschen sehr ähnlich und aus raumfahrtspezifischer Sicht bieten sie viele praktische Vorteile. Sie sind sehr klein, schnell zu wachsen, billig und pflegeleicht. Es macht sie gut, um mit ihnen zu arbeiten. Ich frage mich, wann fangen die an, in Deutschland Spargel zu stechen, so wie davon geschwärmt wird. Ja, was ist denn mit den, wie verlieren die Würmer denn die Muskeln? Sie gucken wahrscheinlich Netflix und fressen Chips, ne? Also wie wir alle während der Pandemie.
Ja, wir sind alle sehr klein, schnell, wachsen und billig, pflegeleicht.
Ja, billig und pflegeleicht. Ja, du hast dich ja sowieso, wir hatten ja vorher schon kommuniziert, du hast dich ja mit dem Weltall in gewisser Hinsicht ja vorher schon befasst, denn in den letzten Tagen war ja auch mal die Meldung von UFOs, die Rede, wo übrigens unser Freund Thomas Schmidt vom befreundeten Podcast Baywatch Berlin auch davon sprach, dass diese Würmer vielleicht in UFOs umherfliegen. Das, insofern passt es mit den Würmern doppelt. Ne? Was wurde da gesichtet? Kannst du mir helfen?
Ja, also ich bin darauf gestoßen über einen wahnsinnig guten und sehr lustigen, auch lustigen Text von Clemens Setz, einem von mir sehr geschätzten Schriftsteller, der in der Zeit gestern unter dem Titel Und es gibt sie doch über seine, wie soll man sagen, Desillusionierung gesprochen hat, seitdem das Pentagon offiziell bestätigt hat, dass es letztes Jahr Flugkörper gab, die wahrscheinlich wirklich nicht von dieser Welt sind.
Ja.
Und das ist nochmal neu aufgekommen. Ich glaube, die Bild hatte das auch gebracht, weil Obama das in seiner Talkshow auch nochmal besprochen hatte. Und das hat Clemens Setz dazu gebracht, sich darüber Gedanken zu machen, wie es ist, wenn man als begeisterter, etwas verschrobener UFO-Fan auf einmal, und man begeistert sich auch dafür, weil man irgendwie meint, dass es so halb fiktional ist oder wahrscheinlich fiktional, und auf einmal wird das Fiktionale real. Da hat er einen wahnsinnig tollen, wirklich empfehlenswerten Text geschrieben und ich möchte eine kleine Stelle zitieren.
Bitte.
Er beginnt so. Es gehört zu den menschlichen Paradoxien, dass man etwas jahrelang mit Begeisterung und Ernsthaftigkeit glauben kann, aber sich dann, wenn man es plötzlich von offizieller Seite als zweifelsfrei real vorgeführt bekommt, in eine cartoonhafte, unwirkliche Welt versetzt fühlt, sozusagen als Gefangener von Disneyland. Genau, also ich wirklich empfehle diesen Text, der wahnsinnig lustig ist.
Dann kommen wir jetzt von hoher Literatur und intelligenten Texten hierzu.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Das ist das, Mascha, was ich dir anzubieten habe als, als Literaturbeilage. So, auch hier sprechen wir ein bisschen über Mental Health und ausbalanciertes Leben als dem Profisport nahestehender. Lieber Jogi Löw, bist du soweit?
Ich bin soweit.
Okay, lieber Jogi Löw, wir stehen vor einer EM und da platzt ihr Zeitinterview herein. Von einer Depression sprechen Sie, vom Los der Kinderlosigkeit. Was haben Sie sich von diesem Interview versprochen? Ich brauche keinen Trainer auf der Psychiater-Couch. Ich brauche einen Bumm-Trainer. Ein Bumm-Trainer ist ein Trainer, der nicht über seine Leiden klagt. Ein Bumm-Trainer ist hart gegen sich und andere. Er ist ein Trainer, der nicht an seinen Fingernägeln knabbert und feuchte Hände hat. Ja,
So ein Mensch löst Anteilnahme aus, Mitleid. Für mich muss ein Bundestrainer durch die Hölle gehen oder Angst zu haben, sich zu verbrennen. Das ist für mich ein Bumm-Trainer. Bumm steht für mich für Tore. Bumm, bumm. Für viele Tore. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Ja, das ist doch mal, das ist nicht Naomi Osaka, sage ich mal, ganz vorsichtig. Nee,
und das ist auch nicht Clemens Setz, aber ebenso lustig. Wahnsinnig gut. Und irgendwie ein Zeichen der Männerdämmerung.
Ja, ganz, das ist aber schon das letzte Zucken. Das ist
ja, ein das hast du gesagt.
Die gute Tat des Tages.
Die müssen wir natürlich noch nachreichen, denn jetzt beginnt der, ich zitiere, Insektensommer. Also der NABU ruft zum Insektenzählen auf. Bis zum 13.06. soll man eine Stunde lang Sechsbeiner im Garten beobachten und melden. Ich weiß nicht, ob das Insektenzählen dann auch für die 42 Wespen gilt, die man dann auf dem Mortadella-Brot hat, wenn man im Garten sitzt. Ich würde jetzt grundsätzlich erstmal sagen, ja.
Ja, man muss die dann nur irgendwie markieren, oder? Man muss halt wissen, ob das dieselbe ist.
Ja, womit denn? Mit so kleinen Fähnchen oder so? Das ist wahrscheinlich nicht im Sinne des NABU.
Mit so kleinen Post-its.
Aber wer schön, schöne Vorstellung. Also, wenn man sich diese ganzen Steinvorgärten der Leute anguckt, ist ja eh schon erstaunlich, dass da überhaupt noch irgendein Virus fliegt. Sieht ja alles aus wie die Marsoberfläche. Aber toll. Ja, nein, ist doch schön. Also, wenn die Leute da Spaß dran haben, ist doch klasse. Insekten zählen. Also, mein Freund Oliver Polak hat gestern Nacht noch in einem Hotel geschlafen. Da konnte er in seinem Zimmer da gleich mit anfangen. Also von daher
sind die Steinvorgärten ja gar kein Problem mehr. Aber ich warte tatsächlich darauf, dass du nochmal so eine Kulturgeschichte dieser Steinvorgärten schreibst. Das muss gemacht werden.
Ja, soll ich das mal?
Ja, bitte.
Das ist eigentlich eine schöne Idee. Guck mal, siehst du, da habe ich mir dann wirklich noch von einer versierten Literaturfachfrau noch eine schöne Inspiration abgeholt. Das ist nämlich, das ist eigentlich der Trick dieses Podcasts, einfach billig Inspiration abgreifen.
Ja, verstehe ich. Mache ich auch so mit meinen Gästen.
Habe ich so wieder geschafft. Ich sollte übrigens noch ganz liebe Grüße von Niki Hassania ausrichten. Sie ist ein großer Fan. Oh. Aber das sind wir hier alle.
Danke.
Und würden uns sehr freuen, wenn du wieder zu Gast hier wärst.
Ja, das mache ich. Es hat großen Spaß gemacht.
Schön. Dann einigen wir uns darauf. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Machen wir das in der Wochenendbeilage, weil die ja immer noch mal so einen etwas größeren Schwerpunkt auf Literatur und feuilletonistischen Blödsinn hat. Wäre ja schade, wenn wir das beim nächsten Mal liegen lassen, oder?
Gerne. So machen wir das.
Okay. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken. Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.